ein Prophet geschickt. Im Alten Testament war es ja so, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hat, die zum Wort, zum Volk geredet haben. Und jetzt ist seit dem letzten Propheten, Maleachi, sind 400 Jahre vergangen, wo Gott kein Prophet mehr geschickt hat. Und wir lesen die letzten Verse vom Alten Testament in Maleachi 3, 23 bis 24. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht vollständig vernichten muss, wenn ich komme. Der Vers hat verschiedene Fragen ausgelöst, weil der Prophet Elia, von dem dort redet ist, der ist eigentlich schon lange da gewesen. Und darum haben die Juden dort mal gedacht, okay, da ist wahrscheinlich von dem Messias, den sie schon lange erwartet haben. Und sie sind in dieser Erwartung gewesen, dass der Messias kommt. 400 Jahre haben sie nach dem Vers müssen warten, bis Gott wieder eingegriffen hat. Und Lukas beschreibt unser Ehepaar. Das Ehepaar Zacharias und Elisabeth. Und die beiden, bei denen ist schon mal ein Namenprogramm gewesen. Zacharias, das bedeutet übersetzt, Gott erinnert sich. Und der Name Elisabeth heisst, seine Versprechen. Das heisst, wenn wir das Ehepaar zusammennehmen, heisst es, Gott erinnert sich an seine Versprechen. Gott schreibt eine neue Geschichte. Gott hat das Volk nicht vergessen, auch 400 Jahre lang nicht. 400 Jahre, gehen wir 400 Jahre zurück. Wir feiern jetzt 500 Jahre Reformation. 400 Jahre ist das Jahr 1717. Kann man sich nicht vorstellen. 1717 bis heute soll Gott nicht geredet haben. Eine unglaublich lange Zeit. Es wird geschrieben vom Lukas, dass Zacharias und Elisabeth aus einer Priesterfamilie gestammt sind. Dass sie ein Leben gelebt haben nach Gottes Willen. Sie sind vorbildlich, sie sind authentisch gewesen. Das, was sie gemacht haben und gesagt haben, hat übereingestimmt. Das heisst aber nicht, dass sie sündlos gewesen sind. Weil sonst hätten sie ja den Erlöser gerne nicht mehr gebraucht. Aber sie haben mit ihrer ganzen Kraft, mit dem, was sie haben wollen, haben sie wollen Gott dienen mit ihrem ganzen Leben. Aber sie hatten eine grosse Not, die uns beschrieben wird. Die beiden hatten kein Kind. Sie waren kinderlos. Und kinderlos in der damaligen Zeit war etwas anders als heute. Heute ist kinderlos manchmal eine freie Wahl, manchmal auch nicht. Aber damals war es eigentlich eine Schande gewesen. Und mir hat gesagt, hey, das ist eine Strafe von Gott. Wenn ihr Kind seid, dann sagen, es kann nicht sein, dass ihr kein Kind habt. Und ich glaube, auch darum schreibt Lukas die Verse, bevor er schreibt, dass sie kinderlos ist, schreibt er, dass sie ein Leben gelebt haben im Glauben an Jesus. Oder an Gott. Weil die Juden damals mal gedacht, wenn ich Sünde in meinem Leben habe, dann bestraft mich Gott. Und das könnte man jetzt auf Zacharias und Elisabeth super anwenden, oder? Sie haben Sünde im Leben, haben kein Kind, also muss da irgendetwas rum sein, was wir nicht wissen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die beiden mega hart war. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute tuschelt haben und gesagt, hey, schau mal die beiden an, die tun so fromm, aber ich glaube, da stimmt etwas nicht, weil sie haben ja kein Kind. Da kann etwas nicht sein. Aber die beiden haben sich nicht verbittern lassen, sie haben es hat ihr Vertrauen in Gott nicht zerstört. Sie sind weitergegangen und haben ihren Dienst gemacht, haben ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt. Und der Lukas schreibt, dass sie inzwischen alt geworden sind. Sie sind alt geworden, menschlich gesehen unmöglich, dass sie Kinder bekommen. Und dann, genau nach dem Vers, Zacharias und Elisabeth, genau nach dem Vers, fängt Gott an, eine neue Geschichte zu schreiben. Es war so, dass der Elias in seinem Priesterdienst war und damals hat es etwa rund 18'000 Priester gegeben. Und die 18'000 Priester sind in 24 verschiedene Abteilungen geteilt worden. Das heisst, etwa pro Abteilung 750 Priester. Und die Priester sind alle Jahr eingeladen worden, also jede Abteilung ist alle Jahr eingeladen worden, zwei Wochen lang im Tempel von Jerusalem zu dienen und die Opfer bringen für das Volk. Und einer hat ganz eine spezielle Ehre gehabt, nämlich der, der das Räucheropfer bringen durfte, der den Weihrauch anzünden durfte. Der ist immer per Los ausgewählt worden, weil bei 18.000 Priestern ist nicht jeder im Leben einmal Drache. Und das Los fällt auf den Zacharias. Das Los fällt auf den Zacharias. Der Zacharias ist am Höhepunkt von seiner Karriere. Etwa so zu vergleichen, wie wenn ein Pastor in der heutigen Zeit im Praisecamp reden kann. Dann hast du es geschafft. Dann bist du dabei. Und da ist genau der Zacharias am Räuchern mit seinem Weihrauch. Und dann erscheint ihm ein Engel. Und der Engel sagt ihm, das lesen wir in Lukas 1, 13. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Gott fängt da eine neue Geschichte zu schreiben. Aus dem Vers lesen wir, dass Zacharias und Elisabeth mühend für ein Kind betet haben. Weil sonst macht der Vers keinen Sinn, wenn er sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Und er sagt später sogar, sagt er, hey, nenn das Kind Johannes. Und auch da hat der Name wieder eine Bedeutung. Johannes heisst, Gott ist gnädig. Und der Engel sagt ihm, hey, das Kind wird euch zu Jubel und Freude sein. Und nicht nur für euer Ehepaar, wo der Wunsch schon so lange in euch gehabt, nein, er wird für viele Menschen eine Freude sein. Das ist schon mal so ein Hinweis auf den Dienst von Johannes. Er, wo ja viele Menschen zu Jesus, zu Gott umgekehrt hat. Und dann redet der Engel weiter in Gottes Auftrag und sagt, hey, der Johannes wird kein Wein trinken. Und das ist damals so ein bisschen das Zeichen gewesen, dass er ein Abgesonderter ist für Gott, ein Auserwählter von Gott. Der hat einen speziellen Dienst. Und der Engel sagt auch noch, hey, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, schon im Mutterleib. Wir merken, der Johannes ist eine ganz spezielle Person. Und nachher in Vers 17 sagt der Engel, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit ihren Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Parallelen zum Maleachi sind mega frappant. Er wird Prophet Elia, er wird das Kommen vorbereiten und die Menschen werden sich wieder versöhnen mit sich und mit Gott. Und was ist die Reaktion von Zacharias? Zacharias sagt, hey, woran soll ich das erkennen? Zacharias hat nicht ganz geglaubt, was der Engel gesagt hat. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Irgendwo vielleicht hat er auf seine Möglichkeiten geschaut. Darauf aber steht im Lukas, dass Zacharias stumm war ist bis zum Tag der Geburt von Johannes. Und dann ist er heimgegangen, draussen haben die Leute beim Tempel betet. Ihr könnt euch vorstellen, Zacharias kommt stumm raus. Alle erwarten eine Antwort, haben schon erwartet, wieso ist der so lange drin, was macht er so? Und er winkt einfach und geht heim zu seiner Frau. Er hat ja nichts können sagen. Er geht heim zu seiner Frau Elisabeth und wenig Zeit später wird sie schwanger. Und es steht dann, dass sie 5 Monate sich daheim versteckt hat, mehr oder weniger. Und dass sie nachher aber im Vers 25 Gott lobt und dankt für das, was er an ihr zu tun hat. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Ein erster Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, hey, erwarten wir Grosses von Gott. Zacharias und Elisabeth werden uns beschrieben als Menschen, die ein Leben geführt haben, das Gott gefällt. Und trotzdem war das keine Garantie gewesen, dass all ihre Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Da war ein Punkt gewesen, wo sie gern geändert hätten, wo sie sich im Leben nicht so vorgestellt haben. Das heisst, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das keine Garantie, dass wir immer werden Wohlstand geniessen, dass alles easy going ist, dass jeder Traum von unserem Leben erfüllt wird. Es gibt manchmal Menschen, die im Leben zu kämpfen und aus unserer Gemeinde gibt es da einige Beispiele. Aber es gibt ein Aber, weil da müssen wir nicht stehen bleiben. Es geht weiter. Was haben Zacharias und Elisabeth gemacht? Sie haben ihre Not vor Gott bewegt. Sie sind ins Gebet gegangen. Wie lange wissen wir nicht, aber sie sind jetzt alt und ich vermute, sie haben sicher schon viel Zeit in ihrem Eheleben verbracht im Gebet vor Gott für ein Kind. Wie gehen wir mit Sachen um in unserem Leben, die nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt hätten? Ich habe mir als Kind immer so ein bisschen vorgestellt, oder vielleicht auch als Teenie so ein bisschen vorgestellt, die erste Freundin, die ich werde haben, die werde ich heiraten. So eine Traumvorstellung von jedem. Und dann ist da so eine junge Dame in mein Leben gekommen, aus unserer Gemeinde, dort mal. Und es hat alles so geführt ausgesehen, unglaublich gut. Es war wirklich easy going, wir sind zusammengekommen. Und ich habe gewusst, die Frau heirate. Und nach einem halben Jahr aus und vorbei. Das war's. Sie hat die Beziehung beendet. Warum, weiß ich eigentlich heute noch nicht so genau, aber es ist so. Und das hat mega viel ausgelöst. Ich habe mir das in meinem Leben nicht so vorgestellt. Ich habe mir das nicht gewünscht. Ich hätte das nicht so wollen. Aber eins hat es mir. Die Not, die wirklich tief war, steht mir in meinem Herz, die hat mein Gebet getrieben. Und ich habe, nachdem der Schmerz immer mehr überwunden war, habe ich angefangen, für meine zukünftige Frau zu beten. Zacharias und Elisabeth haben sich nicht verbittern lassen. Ihr Vertrauen war nicht geschockt, wie sie kein Kind hatten. Sie haben trotzdem Gott gedient. Wie weit geht unsere Treue, wenn mal nicht alles läuft, so wie wir es denken? Erwarten wir noch Grosses von Gott? Ist die Frage in unserem Leben überhaupt noch präsent? Oder denken wir, eigentlich ist es gut so. Eigentlich habe ich den Wunsch nicht. Ich habe ja schon alles erlebt mit Gott. Da gibt es nichts mehr, was besser oder grösser ist. Das passt eigentlich so. Wir als Gemeinde, aber jeder Einzelne von uns hat auch immer wieder Anliegen oder Sachen, wo wir dürfen Grosses von Gott erwarten, wo wir dürfen sagen, hey Gott, überrasch mich. Das ist das Gebet, das ich immer wieder auch spreche. Hey Gott, überrasch mich. Und ich wünsche mir, dass Gott meine Erwartungsgrenze sprengt. Immer wieder. Wie bei Zacharias und Elisabeth. Sie haben für das Kind gebetet und was passiert? Sie wären Teil von dieser neuen Geschichte. Sie sind nicht einfach nur ein Kind, sondern der Vorbereiter von Jesus. Lass uns in der Gemeinde unsere Gebetszeiten nutzen, die wir jeweils haben. Ob das in Kleingruppen ist, oder um 9:30 da, oder vor dem Gottesdienst, oder am ersten Samstag, um 7 da. Lass uns Gott bestürmen mit unseren Anliegen. Lass uns Grosses erwarten von Gott. Ich habe mir überlegt, was könnten wir heute tun, heute Morgen, um dem einen Schritt näher zu kommen. Ich habe hier hinten eine Gebetsbox aufgestellt mit Zetteln und Schreiber. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du das dort aufschreiben. Von mir aus während dem Input schon, aber auch schon während dem Lobpreis. Und darfst das dort deponieren. Und es wäre mega cool, wenn wir so viele Gebetsanliegen hätten, dass am Schluss jeder eins könnte mitnehmen, damit wir die nächste Woche und im Advent in der Weihnachtszeit für das Anliegen können beten, wo die Person aus der Gemeinde hat. Lass uns unsere Anliegen vor Gott bringen. Weil Gott hört unsere Gebete. Im Vers 13 steht, hey, fürchte nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Und im Vers 24 lesen wir, nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Eigentlich völlig unmöglich menschlich. Wenn ihr euch vorstellen, der Zacharias ist im Tempel am Räuchern und der Rauch, der hat auch eine symbolische Bedeutung, weil der Rauch ist nämlich Symbol für das Gebet, das vom Volk Gottes zu Gott aufgehen. Sie steigen auf wie der Rauch, die Gebete. Wir haben ja manchmal so ein das Gefühl, oder ich vor allem, dass die Gebete manchmal an der Decke hängen bleiben. Und die Symbolik zeigt uns, nein, es ist nicht so. Und die Offenbarung beschreibt auch, bringt der Weihrauch mit Gebet in Verbindung, wo direkt vor den Thron Gottes gehen. Es ist also definitiv kein Zufall, dass der Engel von Gott dem Zacharias genau dort begegnet, wo er am Räucher ist, wo die Gebete aufsteigen. Gebetserhörungen werden ja immer einmal ein bisschen angezweifelt und oft wird uns Christen ja auch unterstellt, dass wir einfach die Sachen so biegen, damit es dann so rauskommt, als ob es eine Gebetserhörung gewesen wäre. Aber die Geschichte und andere Verse aus der Bibel zeigen uns etwas anderes auf. Zum Beispiel 1. Johannes 5, 14 bis 15. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Als hätten wir es schon erhalten. Ich glaube und bin überzeugt, dass Gott unser Gebet hört und erhört. Kein Anliegen, das wir haben, ist für Gott zu gross oder zu klein. Nicht eins. Wir dürfen ihn bestürmen, egal wie unser Gebetsanliegen aussieht. Und darum, weil sich das von da vorne so ein bisschen einfach anhört und in einem Input vielleicht manchmal, ja, man hört etwas und dann ist es einfach so, man vergisst es wieder. Darum habe ich gedacht, hey, ich möchte jetzt wirklich eine Zeit öffnen, wo 2 bis 3 Leute, die ich mega cool fände, wenn 2 bis 3 Leute eine Gebetserhörung uns möchten weitergeben. Ich möchte anfangen und zwar mit der aktuellen Gebetserhörung von heute Morgen. Es war interessant, ich bin hierher gekommen, etwa auf die 7:30 Uhr. Und dann auf das Mal habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einem ehemaligen Mitarbeiter, den ich zusammengearbeitet habe, bei meinem letzten Arbeitgeber. Und lustig war, in dieser Zeit, in der ich da geschafft habe, habe ich immer wieder gebetet, Jesus, schenk mir einen Zugang zu diesen Jungen. Schenk mir irgendwo einen Anhaltspunkt. Und heute Morgen schreibt mir einer von denen, heute Morgen, wo ich dachte, jetzt sollte ich die Input noch durchgehen, schreibt mir einer von denen und sagt, ob ich einmal ein offenes Ohr hätte für ihn. Er würde gerne mit mir reden. Ist ähnlich wie bei Zacharias und Elisabeth. Ich habe das eigentlich schon lange vergessen, das Gebetsanliegen. Es hat eine Zeit gebraucht. Aber heute Morgen, vor dem Input, ist es in Erfüllung gegangen und ich werde mich mit dem treffen. Ich habe mich mega gefreut. Genau. Wenn du eine Gebetserhörung erlebt hast, dann möchte ich dich jetzt einfach bitten, führen zu kommen und uns das kurz und bündig weiterzugeben.
Ich musste heute Morgen jemandem einen Schlüssel bringen von einer Liegenschaft für den Winterdienst. Eine Übergabe. Und der Schlüssel war nicht mehr rum. Er läutet mir um 8 Jahre nach dieser Übergabe. Der Schlüssel ist nicht rum. Und er ist dann gekommen mit dem Mäppchen, wo der Schlüssel drin sein tatsächlich. Wir haben in den Auto geschaut, überall geschaut. Das kann nicht sein. Und dann habe ich darum gebetet. Ich hatte schon mehr so Schlüsseldrama. Wirklich, Herr Jesus, hilf mir und zeig mir, wo der Schlüssel ist. Und ich gehe dann nochmal an den Ort hin, wo ich morgen um 5:30 Uhr war, auf das Trottoir, und gehe mit dem Besen alles absuchen. Und tatsächlich, der Schlüssel ist bei der Übergabe, als er das Mäppchen ins Auto getan hat, rausgefallen und ist auf der Strasse gelegen. Amen. Ich habe den Schlüssel wieder von dieser Liegenschaft.
Ja, meine Schwiegereltern wohnen in Köln und wir haben das Haus jetzt verkauft und sie sind jetzt gezügelt. Ich bin ja überaus freundlich, klar helfe ich euch. LKW besorgt, so ein 3,5 Tonner. 10,20 Meter, 3-Achs-Deichsel-Anhänger, der Joe kennt das Ding, den gelben. Darunter gefahren, geladen. Ja, wir haben nicht viel. Der 3,5 Tonner war nach Beladen sowas von überladen. ich gesagt habe, damit fahre ich nicht. Also habe ich noch einen 7,5-Tonner besorgt. Wir haben alles umgeladen. Aber wie kriege ich das Ganze, die ganzen Fahrzeuge wieder in die Schweiz? Ja gut, Dani und Tabea haben sich dann diesen 3,5-Tonner geteilt und haben den gefahren, abwechselnd. Ich habe den LKW gefahren, den 7,5-Tonner. Und meine Schwiegermutter, sie musste dran glauben. Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Automatik gefahren. Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Anhänger gezogen. Herr, bitte lass sie diesen Anhänger mit meinem Auto ziehen, dass das klappt. Ich habe nicht nur gebetet, ich habe geschwitzt. Ich habe geschrien, Jesus, lass das funktionieren. Und ihr könnt euch vorstellen, von Köln an den Bodensee, 600 Kilometer, nonstop Gebet. Wir sind angekommen, dem Herrn sei Dank.
Ja, ich möchte auch schnell ein Zeugnis geben. Wir befinden uns seit ein paar längerer Zeit ein bisschen in der Waschmaschine. Geht alles drunter und drüber. Aber wir haben einen riesengroßen Gott. Und er hat das Unmögliche für uns wirklich möglich gemacht. Er hat uns ein Haus geschenkt mit 12 Zimmern. Wir können Mitte Dezember rein. Und für uns ist das eine riesige Gebetserhörung. Wir sind wirklich, ich glaube, wie die Elisabeth, Gott in den Ohren gelegen. Nicht über Jahre, aber wirklich jetzt lange, lange Zeit. Und wir sehen einfach wirklich Gottes Wirken in unserem Leben und dass er für seine Kinder sorgt. Und er hat einen Wahnsinnsplan. Und ich möchte wirklich ermutigen, bleibt dran im Gebet. Er lässt auf euch. So wie wir das dürfen erleben, gerade jeden Tag.
Merci vielmals für die eindrücklichen Zeugnisse, Gebetserhörungen. Genau wie es schon gesagt worden ist, hey, bei Gott kommt es nicht darauf an, wie schön, wie lang das Gebet formuliert ist, wie lange dass man schon dafür betet, sondern wichtig ist, dass man betet für die Anliegen. Was ist aber, wenn Gott unser Gebet nicht erhört? Manchmal dauert es länger, wie bei Zacharias und Elisabeth zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Was ist denn? Will uns Gott ärgern? Will er uns verrückt machen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist irgendwo ein Geheimnis, wenn Gott unser Gebet im Moment nicht erhört. Es können auch verschiedene Gründe sein, warum das so ist. Zum Beispiel, weil, wenn wir beten für eine neue Regierung in gewissen Ländern, oder dass eine Regierung abgesetzt wird, dann geht das vielleicht nicht in Erfüllung, weil das nicht Gottes Plan für die Welt ist. Oder wenn ich in einer Situation etwas bete, wo ich möchte erfüllt haben, dann ist es vielleicht einfach nicht Gottes Plan für mich in dieser Situation. Und das müssen wir irgendwo auch akzeptieren, dass er Gott ist und er weiß, was am besten für mich ist. Ich komme mir manchmal vor, wie dass ich so unter einem Teppich stand. Vielleicht das nächste Bild. Genau, dass ich wie unter einem Teppich stand und von unten sehe ich einfach die Fränzle. Aber Gott sieht oben das Muster, wo die Fäden zusammenlaufen. Ich sehe vielleicht nicht so weit wie Gott und kann vielleicht im Moment nicht verstehen, wieso dass er mein Gebet, mein Ringen, mein Flehen nicht jetzt und sofort erhört. Aber Gott sieht die grösseren Zusammenhänge, die ich vielleicht im Moment noch nicht sehe. Das könnte der Grund sein, warum Gott unser Gebet nicht sofort erhört oder im Moment nicht oder nicht sichtbar ist. Aber eins, wie es Dora schon gesagt hat, soll uns nicht daran hindern, Gott in den Ohren zu legen, ihn zu beflehen, trotzdem mit diesen Anliegen, die wir haben. Ein Punkt, wo mir noch wichtig war in der Vorbereitung, ist, hey, wenn wir für etwas beten und Gott erhört unser Gebet, hey, lass uns auch damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Der Engel sagt zum Zacharias, hey, dein Gebet ist erhört worden. Und was macht der Zacharias? Er springt auf vor Freude. Er fängt an zu tanzen. Er springt den Mängel um den Hals. Und sagt, danke, Halleluja, dass du mein Gebet erhört hast. Ich lese es nicht so in der Bibel. Sondern er hat reagiert, indem er sagt, hey, ich habe das irgendwo durch nicht glauben, was du mir sagst. Zacharias und Elisabeth haben jahrelang gebetet für das Anliegen und jetzt, wo es in Erfüllung geht, hat er vielleicht schon gerne immer angefangen, damit zu rechnen. Ich kann mich da in Zacharias wirklich hineinversetzen. Ich denke manchmal, ich bete für etwas, für ein Anliegen und dann geht es nicht in Erfüllung. Ah, dann höre ich halt auf. Oder noch dümmer, ich fange nicht erst recht an zu beten. Weil ich ja eh denke, es ist unmöglich. Und es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo der Petrus im Gefängnis ist und die Gemeinde betet im Haus, dass er freikommt. Petrus ist bewacht worden von vielen Leuten. Eigentlich unmöglich, dass er freikommt. Aber er kommt frei und Petrus geht zum Haus, wo die Gemeinde ist, klopft an. Und die Magd geht raus und sagt, wer ist da? Ah, ich bin der Petrus. Sie geht voller Freude, den Bettler das zu erzählen. Und was sagen sie? Bist du verrückt? Das kann doch gerne sein, dass der Petrus da draußen steht. Die haben gebetet, was das Zeug hat. Und nachher, was in Erfüllung geht, sagen sie, bist du verrückt? Und sie glauben es nicht. Wenn ich das so lese, muss ich den Kopf schütteln und denke, geht es denen an? Und wenn ich in mein Leben schaue, muss ich über meinen Kopf schütteln und sagen, geht es mir noch? Weil mir geht es doch oft auch so. Ich bete für etwas und wenn es in Erfüllung geht, dann kann ich es irgendwie gerne nicht glauben. Das ist zum Beispiel bei meiner Frau bei der Rebi so gegangen, als ich mit ihr zusammen bin. Ich bin auf dem Beatenberg und habe vorher mega Krise gehabt, dass ich immer noch keine Freundin habe mit 26. Und habe betet für meine Frau. Und wir sind irgendwie 3 Monate, nachdem wir das Bibelstudium angefangen haben, sind wir zum Glauben gekommen. Das wäre auch ein gutes Studium. Nein, sind wir zusammengekommen natürlich. Und ich habe gebetet für das immer wieder. Und da, ich habe es gerne können glauben. Ich habe gedacht, das gibt es jetzt nicht, dass das so schnell passiert. Ich hätte niemals damit gerechnet. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, in dem Punkt bin ich mega froh, dass Gott meine Gebete zum Teil nicht erhört hat. Hätte Gott meine Gebete erhört, ich hätte 100-mal die falsche Krivate. Weil ich so viel mal betet habe, Herr, das ist jetzt die richtige, schenk mir die. An dem Punkt bin ich mega froh, dass Gott meine Gebete nicht erhört hat. Ich finde einfach, ich war letzte Woche im Kids-Treff gewesen. Und ich habe gelernt, von Kindern zu beten. Wir haben in der Kleingruppe gebetet. Und ich habe es so herzlich gefunden. Die Kinder haben Anliegen vor Gott gebracht. In einer Selbstverständlichkeit, so wie sie in dem Vers steht, sie betet so, wie wenn sie es gerade überkommen würden. In einem mega Vertrauen. Das hat mich mega berührt. Und das hat mich an ein Bild erinnert, wo mir irgendwo im Kopf geblieben ist. Und zwar an ein Bild von einem Kind, das sich am Vater festkrallt und den nicht mehr loslässt. Und ich habe gemerkt, hey, ich möchte so ein Mensch sein, wo Gott in den Ohren liegt, wo sich festklammert an ihm, bis Gebet erhört worden sind, bis er seine Arme bewegt. Und auch die Bibel stellt uns so ein Zeugnis von der Witwe und vom Richter dar, wo sie sagt, hey, die Witwe ist immer zum Richter gegangen, die ganze Zeit, bis er ihr Recht gegeben hat. So sagt Jesus, sollen wir auch sein. Und ich habe gemerkt, hey, mir hat das mega motiviert, die Geschichte, um wieder so einer zu werden, der sagt, hey, ich möchte meinen Gott bestürmen, weil ich weiß, dass Gott mein Gebet hört und er hört. Vielleicht hast du ein Anliegen, wo du seit Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren mit dir rumtreibst. Und ich möchte dich ermutigen, hey, bleib dran. Hör nicht auf zu beten. Tu die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und wenn wir Mühe haben, allein zu beten, dann sucht ihr 1-2 Leute, die mit dir beten. In einer Kleingruppe zum Beispiel sehr cool oder auch sonst, in einer Dienstgruppe, wo man ist. Ich probiere mir anzugewöhnen, jeder Gruppe, wo ich mitschaffe, Teenie, Kids, wo auch immer, mit Gebet anzufangen. Nicht nur einfach zusammen eine Sitzung haben, sondern mit Gebet anzufangen. Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth soll uns eine Ermutigung sein. Eine Ermutigung, dass Gott unsere Gebete erhört. Eine Ermutigung, dass es manchmal vielleicht auch länger dauert, als wir denken. Und eine Ermutigung, dass Gott Erwartungen übertreffen kann. Zacharias und Elisabeth haben nicht im Glauben gebetet, dass sie Teil von dieser neuen Geschichte werden sein, wo Gott mit dieser Welt schreibt, sondern sie haben einfach für das Kind gebetet. Und die Geschichte von Zacharias und Elisabeth endet mit dem Vers 25, wo es heißt, wo Elisabeth sagt, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat damit meine Schande von mir genommen. Anhand von dem Vers können wir nur erahnen, was es für Zacharias und Elisabeth bedeutet hat, in dieser Zeit kinderlos zu sein. Aber sie haben nicht aufgehört, Gott mit dem Anliegen zu bestürmen. Wir möchten jetzt auch in einen Lobpreis einstimmen. Die Band wird uns dazu leiten. Lass uns Gott anbeten. Lass uns Gott unsere Anliegen bringen. Ich werde die Gebetsbox nachher öffnen. Gang an, schreib die Anliegen drauf, wirf sie in die Box. So, dass wir für die Sachen beten können und dass jeder auch eins darf mitnehmen darf. Und ich wünsche mir, dass die Box voll wird. Ich weiß, sie ist ein bisschen gross.